Stell dir mal vor, du musst in eine Tagesklinik, vielleicht für eine Behandlung, die dir eh schon, naja, Sorgen macht. Und dann sitzt du da, stundenlang, wirklich stundenlang.
Mhm.
Und die meiste Zeit davon, also 60, 70, manchmal sogar 80%, verbringst du nicht mit der Behandlung, sondern mit Warten.
Ja, das ist leider oft die Realität. Ein riesiges Problem.
Genau dieses frustrierende, weit verbreitete Problem, das schauen wir uns heute mal genauer an. Und wir schauen auch auf eine mögliche Lösung.
Und nicht nur das, wir schauen uns auch einen konkreten Lösungsansatz an. Wir stützen uns dabei auf Unterlagen von Ralf H. Komor, also ein White Paper und seine Webseite zum Beispiel. Der hat sich nämlich intensiv damit beschäftigt, wie man diese zermürbenden Abläufe in Tageskliniken verbessern kann. Und zwar mit dem Konzept des Lean Patient Flow.
Genau, Lean Patient Flow. Unsere Mission heute ist also, wir wollen mal rausfinden, wie Methoden, die sich zum Beispiel in der Industrie bewährt haben, da vielleicht helfen können. Es geht ja nicht nur darum, dir als Patientin Stress zu nehmen, sondern auch darum, dein Wohlbefinden und damit vielleicht sogar die Heilung zu fördern.
Ja, das ist der Kerngedanke, den Ralf Komor auch immer wieder betont. Eine bessere Organisation bedeutet halt weniger Stress für dich. Und es ist nicht nur angenehmer, sondern kann tatsächlich positiv zur Genesung beitragen. Und vielleicht nimmt es dir auch ein bisschen die Angst vor diesen häufigen Klinikbesuchen.
Stimmt. Und interessant ist ja auch der persönliche Antrieb dahinter, den du erwähnt hast.
Genau, das sollte man vielleicht sagen. Seine eigene Frau ist leider erkrankt und hat wohl genau diese belastenden Warteerfahrungen gemacht.
Ah, okay.
Und das war dann der Auslöser für ihn, zusammen mit Lean-Experten dieses Konzept zu entwickeln. Wirklich aus einer persönlichen Betroffenheit heraus.
Okay, verstehe. Gut, dann lass uns da mal tiefer eintauchen. Wie sieht denn diese Realität, von der wir sprechen, oft aus? Kannst du das mal beschreiben?
Ja, gern. Also die Unterlagen nutzen da ein fiktives, aber wohl sehr typisches Beispiel. Maria Hoffmann, 54, Grundschullehrerin, Diagnose Brustkrebs im frühen Stadium. Ihre allererste Chemotherapie steht an.
Okay.
Sie hat einen Termin um 9 Uhr, ist natürlich pflichtbewusst, schon um 8.45 Uhr da. Und dann, ja, dann beginnt die Kette des Wartens.
Ich ahne es. Erstmal Schlange stehen bei der Anmeldung.
Genau. Dann warten auf die Blutabnahme. Da ist nämlich gerade Stoßzeit, alles voll.
Mhm.
Nach der Blutabnahme wieder warten. Und zwar guten Stunde auf die Laborergebnisse.
Eine Stunde? Wow.
Ja. Dann nächster Schritt. Warten auf das Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin. Und selbst danach ist es nicht vorbei. Dann heißt es wieder warten, bis die Chemoinfusion vorbereitet ist.
Puh, das klingt echt zermürbend. Wie viel Zeit geht da insgesamt drauf in diesem Beispiel?
Also bei Maria Hoffmann sind es am Ende 6 Stunden und 15 Minuten Gesamtzeit in der Klinik.
6 Stunden?
Ja, und davon sind aber nur etwa 90 Minuten, also 1,5 Stunden, reine Behandlungszeit. Das heißt Arztgespräch plus die Infusion selbst. Der ganze Rest ist
Wartezeit. Über 4,5 Stunden reine Wartezeit. Das sind ja, Moment, über 75%.
Exakt. Wahnsinn, oder? Und das Schlimme daran ist oft nicht nur die schiere Dauer, sondern diese Ungewissheit. Maria wird in den Unterlagen zitiert, sie sagt, das Schlimmste war nicht die Spritze, sondern die Ungewissheit. Ich dachte mehrmals, sie haben mich vergessen.
Oh Mann. Das Gefühl kennen bestimmt viele. Aber woran liegt das? Ist einfach zu wenig Personal da oder ist das System dahinter das Problem?
Es ist oft die Organisation. Viele Kliniken arbeiten, so beschreibt es Komor, mit sogenannten Batch-Ankünften.
Batch-Ankünften? Was heißt das?
Das heißt, die Patienten werden blockweise zu festen Zeiten bestellt. Also alle für 8 Uhr, dann der nächste Schwung um 9 Uhr und so weiter. Unabhängig davon, wie die Kapazitäten der einzelnen Stationen dahinter, also Blutabnahme, Labor, Arzt, Chemoapplikation, gerade aussehen.
Ah, verstehen. Die sind also nicht aufeinander abgestimmt.
Genau. Und dadurch entstehen dann zwangsläufig Staus an einer Stelle und vielleicht Leerlauf an einer anderen. Es fließt einfach nicht.
Okay. Und dieses Warten, das ist ja nicht nur nervig, das hat ja auch handfeste Auswirkungen, oder? Medizinische sogar.
Absolut. Und das betonen die Quellen auch sehr, sehr deutlich. Warten ist medizinisch kontraproduktiv. Es verursacht erheblichen psychischen Stress.
Mhm.
Die Stressforschung, auf die sich Komor da bezieht, zum Beispiel die Arbeiten von Dr. Sheldon Cohen, zeigt das ganz klar. Chronischer Stress, und so eine Warteodyssee ist ja Stress, schwächt nachweislich das Immunsystem.
das Immunsystem wird geschwächt, aber das ist ja gerade bei Krebspatienten wie im Beispiel Maria absolut das Gegenteil von dem, was man erreichen will.
Genau das ist der Punkt. Die Unterlagen sprechen von einer Schwächung um bis zu 40% bei chronischem Stress. Oder anders gesagt, einer um 40% höheren Anfälligkeit für Infekte.
40%?
Ja. Und das bei Patienten, deren Immunsystem oft eh schon durch die Krankheit oder die Therapie angegriffen ist. Dazu kommt, dieser Stress kann auch die Heilungsprozesse selbst verzögern. Das System arbeitet also durch seine eigene Ineffizienz quasi gegen das eigentliche Ziel, nämlich die Heilung.
Das ist ja wirklich paradox. Ein System, das eigentlich heilen soll, schadet potenziell durch seine eigene Organisation. Da muss man doch was machen können. Das kann doch nicht sein.
Ja, und das ist genau der Ansatzpunkt von Ralf Komor. Er sagt, lasst uns Prinzipien aus dem Lean-Management anwenden. Das klingt jetzt vielleicht erstmal technisch.
Ja, Lean-Management kenne ich aus der Industrie. Toyota, Produktionssystem.
Genau, daher kommt das ursprünglich. Und es hat sich dort millionenfach bewährt, um Prozesse effizienter zu machen, flüssiger, weniger verschwenderisch.
Aber Lean-Management im Krankenhaus. Ich meine, Patienten sind doch keine Autos am Fließband. Das kann man doch nicht einfach so übertragen, oder?
Richtig, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und den betont Komor auch immer wieder. Es geht nicht darum, Menschen wie Produkte zu behandeln. Er nutzte eine interessante Metapher. Er sagt, die Tagesklinik ist eine hochkomplexe Einzelfertigungseinheit mit Losgröße 1.
Losgröße 1, okay.
Jeder Patient ist ein wertvolles Unikat im Durchfluss eines gestörten Fließsystems. Du als Patient bist also einzigartig, wie ein Einzelstück. Aber du musst eben mit größter Sorgfalt und Effizienz durch diesen Prozess geführt werden. Das Ziel ist nicht Industrialisierung der Medizin, sondern die Abläufe so zu optimieren, dass am Ende mehr Zeit und Fokus für den Menschen bleibt.
Okay, das leuchtet ein. Es geht um die Prozesse, nicht um den Menschen als Objekt. Welche Prinzipien aus der Industrie lassen sich denn da konkret übertragen?
Da gibt es ein paar Kernideen. Zum Beispiel Fließfertigung und Taktung.
Fließfertigung? Wie soll ich mir das vorstellen?
Stell dir vor, die einzelnen Schritte deiner Behandlung, Anmeldung, Blutabnahme, Arzt, Chemo, sind wie bei einem Staffellauf perfekt aufeinander abgestimmt. Du kommst genau dann zur nächsten Station, wenn diese auch wirklich bereit für dich ist. Kein unnötiges Warten davor, kein Stau, alles im Fluss.
Klingt gut. Aber wie stellt man sicher, dass die nächste Station wirklich bereit ist? Das ist doch eine riesige Koordinationsaufgabe.
Ja, das stimmt. Dafür gibt es sogenannte Pull-Systeme, oft mit einer Kanban-Logik dahinter.
Pull-Systeme? Kanban?
Ja, vereinfacht gesagt. Nicht du wartest passiv, bis du irgendwann aufgerufen wirst, sondern die nächste Station zieht dich aktiv heran, sobald dort Kapazität frei wird.
Ah, okay. Wie beim Bäcker, wenn meine Nummer dran ist.
Genau, so ähnlich. Nur eben digital und über alle Stationen hinweg koordiniert. Die Station meldet quasi, ich bin bereit für den nächsten Patienten mit diesem Behandlungsschritt und das System leitet dich dann dorthin.
Und wie behält das Personal da den Überblick? Wer ist wo, wer braucht was, wo staut es sich?
Dafür gibt es Visual Management. Oft sind das digitale Dashboards oder sogenannte And-on-Boards. Das ist wie eine große Anzeigetafel, die dem Personal in Echtzeit zeigt, wo ist welcher Patient gerade. Welche Station ist wie ausgelastet? Gibt es irgendwo einen Engpass, der vielleicht rot aufleuchtet?
Ein And-on-Board? Wie in der Fabrik, wenn eine Störung auftritt?
Genau das Prinzip, so kann man sofort reagieren und gegensteuern.
Das klingt logisch. Aber nochmal zu meinem Einwand von vorhin. In der Industrie will man ja jede Abweichung, jede Varianz möglichst eliminieren, alles standardisieren. Im Krankenhaus ist das doch anders. Ein längeres Arztgespräch ist ja kein Fehler, sondern manchmal einfach notwendig und gut.
Absolut richtig. Und das ist die entscheidende Abgrenzung, die man machen muss. Lean im Gesundheitswesen bedeutet eben nicht, diese menschliche Varianz zu eliminieren. Das wäre ja furchtbar. Sondern es geht darum, sie intelligent zu managen.
Intelligent managen.
Ja. Es geht um die Humanisierung der Prozesse durch Effizienz. Das klingt vielleicht paradox, aber das Ziel ist, durch reibungslose Abläufe im Hintergrund soll mehr Zeit für die menschliche Zuwendung, für das Gespräch, für die eigentliche Pflege gewonnen werden, nicht wenige.
Okay, das ist ein wichtiger Unterschied. Verstanden. Wie sieht das dann konkret aus? Lass uns nochmal zu Maria Hoffmann zurückkehren. Wie würde Ihr zweiter Besuch mit so einem Lean-Patient-Flow-System idealerweise ablaufen?
Ja, die Unterlagen skizzieren das als Kontrastprogramm. Maria erhält vielleicht am Vortag eine SMS oder eine Info per App. Nicht Termin um 9 Uhr, sondern ganz präzise, 9.15 Uhr.
Okay, ein genaues Zeitfenster.
Genau. Sie kommt pünktlich, scannt vielleicht einen QR-Code an einem Terminal oder meldet sich kurz per App an. Statt sich in eine Warteschlange einzureihen, bekommt sie direkt die Info. Bitte gehen Sie zur Blutabnahme in Raum 102. Schwester Anna erwartet Sie.
Also kein Warten auf die Anmeldung, kein Warten auf die Blutabnahme, weil die Station bereit ist. Das klingt schon mal deutlich besser.
Ja. Nach der Blutabnahme bekommt sie vielleicht eine Nachricht auf ihr Handy oder sieht es auf einem Monitor im Wartebereich. Ihre Laborwerte sind in Bearbeitung, voraussichtliche Wartezeit ca. 45 Minuten. Ihr Arztgespräch bei Dr. Müller ist für ca. 10.15 Uhr geplant.
Ah, Transparenz. Sie weiß, was los ist und wie lange es dauert.
Genau. Sie kann diese Wartezeit jetzt vielleicht viel entspannter nutzen. Lesen, Musik hören, vielleicht gibt es einen angenehmeren Wartebereich. Das Arztgespräch findet dann pünktlich statt und die Vorbereitung der Chemotherapie schließt sich direkt daran an, weil auch dieser Schritt schon eingeplant und vorbereitet wurde.
Und wann ist sie denn fertig mit allem?
Im Beispiel verlässt Maria die Klinik um 11.23 Uhr.
11.23 Uhr. Das sind, ja, Moment, 2 Stunden und 38 Minuten Gesamtzeit.
Richtig. Vergleiche das mal mit den über 6 Stunden vorher.
Wahnsinn! Und die Wartezeit?
Die ist auf 68 Minuten geschrumpft. Das ist eine Reduktion um über 76%. Und, ganz wichtig, diese Wartezeit ist jetzt größtenteils planbar und transparent. Sie weiß, worauf sie wartet.
Das ist ein Riesenunterschied, nicht nur zeitlich, sondern sicher auch vom Gefühl her.
Absolut. Ihr Zitat dazu in den Unterlagen ist: Es war, als wäre ich in einer anderen Klinik. Ich fühlte mich nicht vergessen, sondern umsorgt. Und das trifft den Kern. Es geht um Wertschätzung, Wertschätzung der Zeit des Patienten und um das Gefühl, gut aufgehoben und begleitet zu sein.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie funktioniert das technisch im Hintergrund? Du hast schon ein paar Sachen angedeutet. Was braucht man dafür?
Also das System basiert im Grunde auf 5 Kernmodulen, die gut ineinandergreifen müssen.
Okay, 5 Module. Was sind die?
Erstens, digitale Identifikation und Tracking. Man muss halt wissen, wo du als Patient gerade im Prozess bist. Das kann über QR-Codes gehen, die du scannst, über NFC-Armbänder, RFID-Chips oder eben auch über eine Smartphone-App, wenn du die nutzen willst.
Mhm, damit das System weiß, Maria ist jetzt bei der Blutabnahme fertig.
Genau. Zweitens, das Dashboard, das digitale Andon-Board. Das ist die Echtzeitübersicht für das Personal. Oft mit Ampelfarben, grün heißt alles okay, gelb heißt Achtung, rot heißt Engpass. Mobil auf Tablets oder auf großen Bildschirmen im Stationszimmer. Zeigt Status der Patienten, Auslastung der Stationen, Wartezeiten.
Verstehe. Visuelles Management.
Ja. Drittens, und das ist quasi das Herzstück, die intelligente Slot-Taktung. Also statt starrer Blocktermine gibt es optimierte individuelle Zeitfenster. Das System berechnet die auf Basis deiner spezifischen Behandlung, vielleicht deiner bisherigen Zeiten und vor allem der Echtzeitauslastung der Stationen. Es plant auch Pufferzeiten ein. Das ist das Pull-Prinzip in Aktion. Der nächste Slot wird dir zugewiesen, wenn die Ressourcen frei werden.
Das klingt komplex, aber sehr logisch. Und Nummer 4?
Viertens, die transparente Patientenkommunikation. Du als Patient erhältst klare und zeitnahe Infos. Per App, SMS, auf Monitoren im Wartebereich, wie auch immer. Was passiert gerade? Was kommt als nächstes? Wie lange dauert es voraussichtlich noch? Vielleicht sogar eine kleine Wegbeschreibung zur nächsten Station.
Das nimmt diese Ungewissheit, von der Maria sprach.
Genau. Und fünftens, datenbasierte Prozessoptimierung. Alle Prozessdaten, natürlich anonymisiert oder pseudonymisiert, werden gesammelt und analysiert. So kann die Klinik die Abläufe kontinuierlich verbessern. Das nennt man im Lean-Kontext Kaizen. Oder man nutzt Predictive Analytics, um Muster zu erkennen und die Planung proaktiv anzupassen.
Predictive Analytics, also vorausschauende Analysen.
Ja, das System lernt zum Beispiel, montags ist zwischen 10 und 11 Uhr immer die Hölle bei der Blutabnahme los. Also plant es für zukünftige Montage die Termine in diesem Slot etwas entzerrter oder sorgt für mehr Kapazität.
Das klingt schon ziemlich digital und vernetzt. Ist das nicht wahnsinnig teuer und kompliziert für Kliniken, sowas einzuführen? Viele Krankenhäuser haben ja knappe Budgets.
Das ist ein wichtiger Punkt. Aber die Unterlagen betonen, das System ist technologieagnostisch.
Technologieagnostisch.
Ja, das heißt, man muss nicht sofort die teuerste High-End-Lösung kaufen. Man kann mit einfachen Mitteln starten. Vielleicht erstmal nur mit QR-Codes und manuellen Status-Updates auf einem digitalen Whiteboard. Und dann kann man das schrittweise ausbauen und digitalisieren, je nach Budget und Infrastruktur. Die Lean-Prinzipien Fluss, Takt, Poll, Transparenz sind wichtiger als die spezifische Technologie.
Okay, das ist gut zu wissen. Der Nutzen für mich als Patient ist ja jetzt ziemlich klar. Deutlich weniger warten, weniger Stress, mehr Gefühl von Kontrolle und Wertschätzung. Aber die Unterlagen betonen ja auch, dass es Vorteile für die Klinik selbst gibt. Welche sind das denn konkret?
Ja, das ist natürlich für die Entscheidungsträger in der Klinik wichtig. Und da gibt es mehrere Punkte. Erstens ganz klar die Wirtschaftlichkeit.
Aha, Geld?
Ja, auch. Wenn Verschwendung reduziert wird, und Wartezeit ist ja eine massive Verschwendung von Ressourcen, auch von Personalzeit, von Raumkapazitäten, dann senkt das Kosten. Unnötige Wege für das Personal, Doppelarbeit, all das wird weniger. Man spricht da auch von optimierten DRG-Fallkosten.
DRG? Das sind diese Fallpauschalen, nach denen Kliniken abrechnen.
Genau. Und gleichzeitig kann die Klinik bei gleicher oder sogar besserer Qualität mehr Patienten in der gleichen Zeit behandeln. Das erhöht den Durchsatz und damit potenziell die Deckungsbeiträge. Angesichts des enormen wirtschaftlichen Drucks, unter dem viele Krankenhäuser stehen, ist das natürlich ein starkes Argument.
Verstehe. Macht Sinn. Gibt es noch andere Vorteile für die Klinik?
Ja, zweitens das Personalmanagement. Stell dir vor, du arbeitest da. Wenn die Abläufe strukturiert und ruhiger sind, bedeutet das weniger Stress, weniger Hektik, weniger Chaos für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Das steigert die Zufriedenheit. Und, ganz wichtig, sie haben mehr Zeit für das, was sie eigentlich tun wollen und sollen, nämlich sich um die Patienten kümmern, für Gespräche, für die Pflege. Eine Klinik mit solchen guten, stressreduzierten Prozessen ist natürlich auch ein attraktiverer Arbeitgeber. Und das ist bei dem Fachkräftemangel, den wir haben, Gold wert.
Ja, absolut. Und wahrscheinlich wirkt sich das Ganze dann auch auf den Ruf der Klinik aus, oder?
Genau, das ist der dritte Punkt, Wettbewerbsvorteile. Eine positive Patientenerfahrung, man spricht ja heute oft von der Patientenjourney, wird immer wichtiger als Qualitätsmerkmal und auch für die Klinikwahl. Wenn Patienten sich gut behandelt fühlen, wenn ihre Zeit wertgeschätzt wird, dann erzählen sie das weiter. Das stärkt die Reputation, die Patientenbindung. Die Klinik kann sich als modern, effizient und vor allem patientenorientiert positionieren.
Das heißt, es ist eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Besser für die Patienten, besser für das Personal und auch wirtschaftlich besser für die Klinik. Klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein.
Mhm.
Aber jetzt mal ehrlich. Der Klinikalltag ist doch oft total unvorhersehbar. Da kommt ein Notfall rein, ein Gerät fällt aus, Personal wird krank. Funktioniert so ein durchgetaktetes Lean-System da überhaupt? Ist das nicht viel zu starr und bricht beim kleinsten Problem zusammen?
Das ist eine absolut berechtigte und zentrale Frage. Und die wird auch in den Unterlagen adressiert. Die Antwort ist, Lean im Gesundheitswesen darf eben nicht starre Unflexibilität bedeuten. Ein gutes System muss Störungen, im Lean-Jargon nennt man das MURA, also Unregelmäßigkeiten, Varianz und auch Schwankungen wie plötzliche Überlastung, MURI, proaktiv managen können.
MURA und MURI, Unregelmäßigkeiten und Überlastung. Okay, und wie managt man die? Wie geht das System damit um?
100% oder 110% auszulassen, das wäre ja verrückt im Gesundheitswesen. Sondern die Zeit und die Ressourcen, die man durch die Effizienz gewinnt, werden teilweise bewusst als Puffer eingeplant. Als Reserve für unvorhergesehene Ereignisse.
Also quasi eingebaute Luft im System, damit man flexibel reagieren kann.
Genau. Zweitens braucht man standardisierte Eskalationsregeln. Also was passiert, wenn eine Störung auftritt? Ein Gerät fällt aus. Ein wichtiger Arzt wird zum Notfall gerufen. Personal meldet sich kurzfristig krank. Dann muss klar sein, welcher Prozess ausgelöst wird. Das digitale Andonboard spielt da wieder eine Rolle. Es signalisiert die Störung, informiert alle Betroffenen und das System kann vielleicht sogar alternative Routen oder Lösungen vorschlagen. Zum Beispiel, Patient XY kann statt zu Gerät A zu Gerät B umgeleitet werden.
Okay, also klare Wenn-Dann-Regeln für Störungen. Und drittens,
Du hattest vorhin Predictive Analytics erwähnt. Spielt das hier auch eine Rolle?
Ja, das ist die fortgeschrittenere Stufe. Das System lernt ja aus den gesammelten Daten. Es erkennt Muster und kann so die Planung vorausschauend anpassen. Wenn es weiß, dass montags um 10 Uhr die Blutabnahme immer kritisch ist oder dass bei schönem Wetter bestimmte Patientengruppen eher später kommen, dann kann es die Terminslots oder die Ressourcenplanung proaktiv darauf einstellen und so Engpässe oder Überlastungen von vornherein vermeiden oder zumindest abmildern.
Okay, das klingt wirklich durchdacht. Aber ein anderer wichtiger Punkt, der oft bei solchen Optimierungs- und Digitalisierungsthemen aufkommt. Geht da nicht die Menschlichkeit verloren? Wird der Patient nicht zur Nummer in einem effizienten System? Und was ist mit dem Datenschutz, wenn mein ganzer Weg durch die Klinik digital getrackt wird?
Ja, das sind absolut zentrale ethische Fragen, die man sehr ernst nehmen muss zum Thema Menschlichkeit. Wie schon gesagt, das erklärte Ziel ist eigentlich das Gegenteil von Entmenschlichung. Die Idee ist ja gerade, durch reibungslose, effiziente Abläufe im Hintergrund mehr Zeit und Freiraum für das Wesentliche zu schaffen. Für das Gespräch, für Empathie, für die menschliche Zuwendung durch das Personal.
Also die Technik soll dem Menschen dienen, nicht umgekehrt.
Genau. Außerdem stärkt Transparenz ja auch die Autonomie des Patienten. Wenn du weißt, was gerade passiert, warum du wartest und wie lange es voraussichtlich dauert, fühlst du dich weniger ausgeliefert, hast mehr Kontrolle. Das reduziert Stress und Stressreduktion ist ja, wie wir gehört haben, nicht nur angenehmer, sondern hat auch einen medizinischen und damit ethischen Wert.
Und der Datenschutz? Wenn mein Armband oder mein QR-Code gescannt wird, wer sieht das? Welche Daten werden da gespeichert?
Datenschutz muss hier bei Design von Anfang an integraler Bestandteil des Konzepts sein. Das heißt konkret. Erstens, deine Teilnahme an Tracking ist freiwillig und basiert auf einer informierten Einwilligung. Du musst wissen, was passiert. Zweitens, Datenminimierung. Es werden nur die Daten erfasst, die für die Prozesssteuerung unbedingt notwendig sind. Also Zeitstempel, Ort, nächster Schritt. Keine sensiblen Diagnosen oder Befunde im Leitsystem selbst.
Okay, keine medizinischen Details im Organisationssystem.
Richtig. Drittens, Pseudonymisierung auf den Boards. Da steht dann vielleicht Patient P123 oder ein Code, aber nicht dein Name für jeden sichtbar. Und für statistische Auswertungen zur Prozessverbesserung werden die Daten anonymisiert, sodass kein Rückschluss auf dich möglich ist. Und natürlich braucht es strenge technische und organisatorische Maßnahmen. Wer hat Zugriff auf welche Daten? Wie werden sie verschlüsselt? Wann werden sie wieder gelöscht? All das muss klar geregelt sein und der DSGVO entsprechen.
Okay, das ist beruhigend. Es geht also wirklich darum, das System so zu optimieren, dass sich das Personal besser um dich als Mensch kümmern kann, während gleichzeitig deine Würde und deine Daten geschützt bleiben.
Genau das ist der Kern der Sache, so wie es in den Unterlagen dargestellt wird. Es ist ein Werkzeug, um die Versorgung menschlicher zu gestalten, nicht technokratischer.
Super, dann lass uns das Wichtigste vielleicht nochmal zusammenfassen. Durch die Anwendung von Organisationsprinzipien aus dem Lean-Management, also Fluss, Takt, Pull, Transparenz, auf Klinikabläufe, wie es dieses Lean-Patient-Flow-Konzept beschreibt, können Wartezeiten ganz dramatisch sinken. Im Beispiel von Maria Hoffmann waren es ja über 70% weniger Wartezeit.
Ja, enorm. Und das ist eben weit mehr als nur ein Komfortgewinn. Es reduziert den Stress für dich als Patient signifikant. Und das wiederum kann potenziell die Heilung fördern und die Angst vor häufigen Besuchen nehmen. Gleichzeitig wird der Klinikbetrieb effizienter, was Kosten spart und Ressourcen freisetzt. Und die Arbeitsbedingungen für das Personal können sich auch verbessern. Weniger Hektik, mehr Zeit für den Patienten.
Was ich wirklich faszinierend finde und was die Quellen ja auch so stark machen, dieses stundenlange Warten im Gesundheitswesen, das wir oft als gegeben hinnehmen, das ist offenbar kein Naturgesetz.
Nein, absolut nicht. Es ist sehr oft ein lösbares System- und Organisationsproblem. Und die Optimierung dieser Prozesse ist damit nicht nur eine Frage der Effizienz, sondern ein direkter Beitrag zur Würde und zum Wohlbefinden der Patienten. Man könnte sagen, es ist eine Humanisierung der Versorgung durch intelligente Organisation, nicht etwa gegen die Humanisierung.
Ein spannender Gedanke. Und vielleicht ist es auch ein Gedanke zum Mitnehmen für dich da draußen, der auf dem Material aufbaut. Wenn du das nächste Mal im Gesundheitswesen wartest, egal ob als Patient, als Angehöriger oder vielleicht sogar als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, frag dich nicht nur, warum du jetzt schon wieder wartest, sondern vielleicht auch mal, Wie könnte dieser Prozess eigentlich anders gestaltet sein, damit er allen Beteiligten wertvolle Zeit und vielleicht auch ein Stück Würde zurückgibt?
Eine gute Frage.
Damit schließen wir unsere heutige Erkundung des Lean Patient Flow. War sehr aufschlussreich, danke.
Gerne.